Also wir sind gerade im 1. Mose 26, Vers 34. Mach aber heute dazu Obadja, der kleinste Prophet oder das kleinste Buch überhaupt im Alten Testament. Sind immer noch bei Isaak und bei, na wie heißt er jetzt, Esau. Quatsch, Jakob und Esau, ne, die Söhne von Isaak. So. Erst Mose 26, 34. Als aber Esau 40 Jahre alt war, da nahm er Judith zur Frau, die Tochter Beris des Hethiters und Basemath oder so ähnlich, die Tochter Elons des Hethiters. Und die bereiteten Isaak und Rebekka viel Herzenskummer. Jakob und Esau, das ist genau das Gleiche, was sich immer und immer wieder wiederholt hier im 1. Mose, was wir sehen. Zwei Brüder, die absolut gegensätzlich sind von ihrem Denken, von ihrer Art zu leben, von ihrem Verständnis zu leben, von ihrem Verständnis zu glauben oder Gott zu lieben oder Gott zu folgen, Glauben zu leben. Sie haben unterschiedliche Herzen und das kannst du sehen, diese zwei Wege, die wir schon gesehen haben bei Kain und Abel. Ne, der Weg Abels ist Jahwe zu gehorchen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, einfach zu nehmen, wie er ist. Es ist halt Gott. In Demut, in Einfachheit so. Und dann das Herz von Kain und den Weg, den er dann einschließt für alle Generationen nach ihm. Zwar einen Schein von Gottesfurcht zu haben, aber seine Kraft halt verleugnen. Nicht anerkennen wollen, aus Stolz her, dass er Chef ist, sondern so viel Stolz und von so viel Stolz getrieben zu sein, dass er selber sagt, das könnte Gott, wird Gott auch so gefallen, das reicht. Ich mache den Gottesdienst anders, ich bringe andere Opfer, ich lebe anders, ich denke anders, als Gott mir das zeigt. Und das ist auch gut. Vielleicht noch besser. Und wir wissen, wie es endet. Der gerechte Abel stirbt. Kain lebt weiter, aber Gott hat eine Verheißung gegeben. Und zwar ein Volk, das Gott gehört. Und so schenkt er Adam und Eva Seth. Das gleiche Spiel haben wir bei, na, wer waren die letzten? Ja, die Kinder von Abraham und Sarah. Hier Ismael und Isaak. Da siehst du auch diesen Weg Kains und diesen Weg Abels. Ne? Nicht, dass die unbedingt gerechter waren oder besser, so wie Jakob, der heißt Betrüger und Lügner, nicht ohne Grund. Da geht es nicht um Heiligkeit. Dieses Herz, das zur Errettung führt. Es geht nicht darum, wie sauber du dich halten kannst oder wie stark du bist. Das, was ihnen als Gerechtigkeit zugeteilt war, war, dass sie Gott geglaubt haben und geliebt haben. Sie haben ihm vertraut. Und auch da sind zwei Wege aus einem Mutterschoß von Sarah, einmal der Weg, der Gott sucht und ihm vertraut, und einmal der Weg, der meint, selber Gott zu sein. Und es wären die stärksten Feinde unter anderem, die Israel bis heute noch belagern, die Araber. Und so kommt das immer und immer wieder, und du siehst halt, dass Gott das mit Absicht irgendwie macht. Um nicht nur in der Zeit zu reden, sondern auch in unserer Zeit und in der, die kommt. Und hier haben wir jetzt Esau, und der wusste, und Gott hat es gesagt, sein Vater hat es gesagt, Gott hat zu seinem Vater gesagt, nimm dir keine Frauen für deine Söhne aus den Heidenvölkern, aus den umliegenden Völkern, sondern nur von dem Volk, wo du herkommst. Und Esau nimmt sich gleich zwei Frauen als Protest. Und es kommt noch später, da sehen wir, wie sein Herz rauskommt und dass er das rebellisch gegen Gott macht. Nicht nur gegen seinen Bruder oder seinen Vater. Und Esau ist ein Mann, der alles verliert. Eigentlich ist er der Erstgeborene. Das heißt, er wird, wenn die Eltern sterben, der Erbe sein, aber nicht nur der Erbe von dem größeren Erbe, weil er der Erstgeborene ist, sondern er hat auch der Erstgeborene hat auch die Verpflichtung zu sorgen für all die Menschen der Familie, auch die Knechte und Mägde und was auch immer. Und er hat seine Verantwortung, es war ihm nichts wert, er hat es verkauft für Essen, weil er gerade Hunger hatte und als Drama Queen gesagt hat, ich verhungere, was soll mein Erbgeburtsrecht jetzt? Ne? Es war ihm egal. Und so bekam Jakob das. Aber nicht nur das, er wird auch seinen Segen verlieren, so den der Erstgeborene eigentlich hätte haben sollen. Aber Gott hat schon verkündigt, zwei Völker werden in dir groß werden. Wie ist die Frau von Isaac? Rama, Rebekka. Ne? So zwei Völker werden in deinem Schoß groß werden. Das ist irgendwie der Weg, den Esau geht. Warum? Weil er nicht anders kann. Es fehlt einfach was in seinem Herzen. Nicht am Glaube an Gott, weil an den glaubt er. Aber es fehlt diese lebendige Glaube, so diese Liebe zu Gott. Obwohl er weiß, dass Gott da ist und dass Gott Wunder tut und er das miterleben durfte, es ist ihm egal, irgendwie im Herzen. Und die gerecht sind und Gott vertrauen, so wie Isaac und Rebekka, die Eltern müssen drunter leiden. Wir haben schon gelesen, dass Isaac sein Lieblingssohn ist, Esau. Nicht, weil er so ein toller Typ ist, sondern weil er so ein leckeres Wildessen macht. Ne? Der Liebling von Rebekka ist ihr kleiner Jakob, ne, der immer zu Hause ist. Esau ist so der wilde Typ, der raus muss in die Freiheit. Das wird sich auch nicht ändern. Jakob ist eher der Gesessene, der Verantwortung übernehmen kann. In dem Bereich, wo er wohnt und lebt. Und Esau wird ein Volk. Und er wird zum Volk der Edomiter. Er hat seinen Spitznamen bekommen, Edom, wegen seinem roten Linsengericht und seinen roten Haaren. Nennt ihn sein Bruder jetzt nur noch Edom, also Roter. Und die Edomiter wird Israel begleiten. So als ständige Feinde. Einmal zum Beispiel, als sie aus Ägypten kommen und dann durch die Wüste gehen ins verheißene Land, da ist Edom. Der erste Stamm, der sagt, nee, ihr kommt hier nicht durch. Der Bruder von Israel eigentlich. Ne? Oder Herodes, der den Befahl, Jesus zu kreuzigen, war ein Edomiter, kam aus diesem Stamm. Und das ist das Ding, was mir halt zu denken gibt. Und wo ich halt sage, ich will nicht gottlos leben. Und ich will nicht Gott entfernt sein. Ich möchte, auch wenn ich es nicht schaffe, ein perfekter Mensch zu sein oder Mann zu sein oder Vater zu sein oder Pastor oder irgendwas anderes, sondern ich möchte aber eins nie verlassen, und zwar meine erste Liebe. Meine erste Liebe ist, wie in Laodicea steht, du hast deine erste Liebe verlassen. Das ist nicht, dass man einen Wunsch hat, Bibel zu lesen und einen Wunsch hat, zu beten und in die Gemeinde zu gehen und da zu dienen und was auch immer, das ist nicht die erste Liebe. Das ist eine Frucht aus dieser Liebe. Sondern die erste Liebe ist, dass ich kam und ich habe gehört, dass dieser Gott da ist und ich habe gesagt, dich will ich. Und ich habe mein ganzes Leben weggeschmissen und ihm gegeben, damit er mich tötet. Und habe ein neues Leben empfangen und darauf vertraut. Das war mir Freude und Gewinn. Das ist die Liebe. Dass ich etwas tue, was Praktisches für jemand anderes. Und das habe ich gemacht und ihr auch, als ihr euch bekehrt habt. Seid euch selbst gestorben, um ein anderes Leben zu lieben. Und die Liebe möchte ich nicht verlassen. Und wenn es irgendwann soweit ist, dass ich meinen Gott nicht mehr suche und nicht mehr nach ihm frage, dass es mir egal wird, was er denkt und tut, dann bitte schmeißt mich auch raus. Also geben wir uns Buch der Propheten Hodia. Wer unsere Bibel hat, Seite 952. Nee, Obadja. Mit dem Namen werde ich noch ein paar Probleme kriegen. Dies ist die Offenbarung an Obadja. So spricht Gott, Jahwe, über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Siehe, ich habe dich klein gemacht, unter den Völkern sehr verachtet bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, Edom. Weil du an Felshängen wohnst, in der Höhe thronst, in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinunterstoßen? Wenn du aber auch dein Nest in der Höhe bautest, wie der Adler, und es zwischen den Sternen anlegen würdest, so würde ich dich doch von dort hinunterstürzen, spricht der Herr. Die Hauptstadt von Edom und was Gott hier spricht, ist ein großes Felsgebirge. Die Hauptstadt da drin ist Petra, kennt ihr bestimmt. Das ist die Stadt in Stein gehauen. Hab letztens auch eine Doku drüber gesehen, das passt ganz cool. Das ist krass, oder? Also ist auch egal. Es gab halt nur einen Zuweg in diese Stadt. Und es war ein Knotenpunkt wie hier, so ein Dreiländereck, ne, zwischen, wo die Kaufleute lang liefen, zwischen Nordafrika, Asien, Indien größtenteils und Europa. War ein trockenes Gebiet, kein Wasser nirgendwo. Ne. Und doch war Edom oder Esau so gesegnet, auch seine Nachkommen mit Wissenschaftlern und mit klugen Köpfen, dass die es geschafft haben, das ganze Jahr über Wasser zu haben. Nicht nur das, sondern auch ein Swimmingpool für die Leute zum Entspannen und irre, was die da erschaffen haben. In einem toten Land, wo nichts ist, außer Stein. Ne? Die ganze Welt hat sich dort versammelt. Und das war eine sehr wohlhabende und ein sehr starkes Volk. So, nicht nur Nomaden, die irgendwo mit ihrem Zelt da rumtingeln wie die Israeliten. Und da kommt halt diese Stolz im Herzen, der Hochmut, wie Gott es hier sagt, der Hochmut deines Herzens hat dich verführt. Wie mit dem Turmbau von Babel, wo die Menschen auch verführt waren von ihrem Hochmut und dachten, ja, wir bauen so hoch, wir bauen mit feuerfesten Steinen, dann kann Gott Gericht schicken, wie er will, so das hält stand, wir bauen mit Asphalt, da kann das Wasser kommen, wie es will, soll er nochmal eine Flut schicken, wir können ohne ihn. Ne? Das ist der Hochmut in unserem Herzen, der uns zu Fall bringt. Und den Hochmütigen, den demütigt er von uns, und da bin ich echt dankbar. Aber dass er den, der unten ist und demütig ist, vielleicht kleiner von sich denkt, als der Mensch wirklich ist, dass er diesen Menschen aber hochhebt. Ne? Und ich will lieber von Gott erhoben werden, als von meinem Stolz. Das ist der Hochmut, dass man denkt, man kann es besser. Und man weiß es besser. Nur weil das Leben gerade läuft. Ne? Gott sagt, hey, wenn ich das will, dann fällst du. Was gleichzeitig bedeutet, ich wollte, dass du so stark und mächtig wirst. Aber dein Schutz war um dich drumherum, das ist kein Schutz. Wie dankbar können wir sein, als die, die zu dem Weg von Sem gehören. Von dem Weg Jesus. Denn über jede Generation bis hin zu Jesus geht diese Linie, dieser Weg, auf dem wir jetzt auch gehen. Wie dankbar können wir sein über diese Mauer, die Gott um uns ist. Eine Mauer, die wirklich uneinnehmbar ist. Die wirklich Schutz ist. Aber nicht nur das, sondern auch Trost und Sicherheit. Gerade in den Zeiten, die jetzt waren hier, war ich traurig, von so vielen zu hören, mit Christen, mit denen ich gesprochen habe, wie viel Angst sie haben und wie schutzlos sie sind und wie zerbrochen und überwältigt von allem, wo ich halt nur ermutigen konnte, hey, denk dran, Gott ist deine Burg. In ihm ist nichts zu viel oder überraschend oder was auch immer. Er hat gesagt, das muss passieren, fürchte dich nicht. Es wird schlimmer und es wird mehr, aber fürchte dich nicht, es muss sein, weil ich auf den Tag hin arbeite, auf den Tag des Herrn. Wie schön fand ich es und wie ermutigend mit den Christen, mit denen ich gesprochen habe, in der Zeit so, die ruhig waren und sicher und selbst von Gottes Größe mir erzählt haben, so dass ich ermutigt werde, da wo ich gezweifelt habe oder schwach wurde. So, ne? So ein ja, wenn Vers 5, wenn Diebe zu dir kämen, nächtliche Räuber, wie bist du untergegangen? Würden sie nicht nur so viel stehlen, bis sie genug haben? Wenn nur Winzer zu dir kämen, würden sie nicht eine Nachlese überlassen? Wie ist es aber Esau? Wie ist Esau durchsucht? Wie sind seine verborgenen Schätze ausfindig gemacht worden? Alle deine Bundesgenossen haben dich an die Grenze zurückgeschickt. Getäuscht, überwältigt haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest, die dein Brot aßen, haben dir Schlingen gelegt. Es ist keine Einsicht in ihm. Es lief alles gut für die Edomiter, für dieses Herz. Ihre Nachbarn, mit denen haben sie Frieden gehabt. Die anderen Länder drumherum, die kamen da durften sie rüber und handeln und reisen und reich werden. Ihre Freunde, und dann kommt dieser eine Moment, wo es auf einmal nicht mehr gut läuft. Und wo sich das ganze Leben einfach dreht und wo zerbrochen wird. Und ich bin dankbar, dass Jakob hat nicht mit ihm gekämpft. Und auch Sem nicht mit Kain. Oder wen hatte ich vorhin noch gesagt? Hier Ismael mit Isaac. Kain hat sich da gewehrt. Kain hat gekämpft, sondern Gott war der, der dann gerecht hat. Und so kann ich es auch halten. Im Frieden sein und Gott machen lassen. Nur der gerechte Weg ist eh oft der, der am beschwerlichsten ist und am schmalsten. Das ist der, wo oft kein Glück kommt oder einfach viel mehr schief geht, als wenn ich auf dem breiten Weg wäre. Warum auch immer das so ist. Aber es ist trotzdem der Weg, wo ich meine Freude finde und mein Reichtum, meine Sicherheit. Ich meine, die Dinge dieser Welt, die können noch so zunehmen und Popularität oder Ansehen kann noch so zunehmen, Einfluss kann noch so zunehmen, aber es ist nichts Beständiges. Es ist nichts, worauf ich bauen kann als Mensch. Ich kann dankbar sein, wenn es läuft und wenn es mir besser geht oder ich mehr habe, als ich brauche. Ich kann Gott die Ehre dafür geben, aber wenn ich darauf baue und mich darauf stütze, dann wird das einfallen irgendwann. Der Reiche kommt nicht ins Himmelreich. Es kommen viele Reiche ins Himmelreich, aber nicht die, die auf ihr Reichtum gesetzt haben. Die passen nicht durch dieses dünne Tor. Jetzt ist Esau allein. Werde ich, spricht der Herr, an jedem Tag nicht die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus? Und deine Helden, Teman, ja, sollen den Mut verlieren, damit jedermann ausgerottet wird bei dem Gemetzel auf dem Gebirge Esaus. Wegen der Grausamkeiten gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken. Und du sollst auf ewig ausgerottet werden. An jenem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils, und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs und nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Du sollst doch nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks und auch nicht dich weiden an seinem Unheil, an seinem Schicksalstag, noch deine Hand ausstrecken nach seinem Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Du sollst dich auch nicht beim Scheideweg aufstellen, um seine Flüchtlinge niederzumachen. Du sollst seine Entkommenen nicht ausliefern am Tag der Drangsal, denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Ja, sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion, da wird Errettung sein. Und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob, ja, die werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein. Und das Haus Josef eine Flamme. Aber das Haus Esau, das wird zu Stoppeln werden. Und jene werden sie anzünden und verzehren, so dass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt. Denn der Herr hat's gesagt. Und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen. Und die in der Schefela, das Philisterland, auch werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen und Benjamin, das Gebiet von Gilead. Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels in Besitz nehmen, nämlich was die Kanaaniter gehört bis nach Zapat hin. Und die Weggeführten Jerusalems, die in Sepharad sind, die Städte des Negev, ja, und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft, die wird dem Herrn gehören. Ja. Gott spricht hier zu Völker, so prophetisch, und sagt, was passieren wird. Und er sagt auch, Herr, ich werde auch mein Volk richten, weil ich über mein Volk zorne, weil es mich verlassen hat und nicht mehr nach mir sucht. Und ich bin Gott der Herr und ich sage es und ich tue es. Aber ihr Gericht, ihre Strafe, wird nur kurz sein. Aber das von Esau wird beständig bleiben. Und das ist auch die Gnade, die wir empfangen haben durch unseren Jesus Christus. Ne? Wir werden für unsere Taten bezahlen. Für unsere Sünden, die nehmen hier ein und werden Kosten haben. Wenn nicht für uns, dann für andere. Und dann werden wir später dafür vielleicht gerichtet. Es soll das Gute, das wir tun, und sagen, auch das Wort kommt auf die Waagschale. Wir werden einstehen für jedes Wort, das wir hier gewählt haben, für jede Tat oder für jedes Nichtstun oder für jedes Nichtsprechen. Dann werden wir auch vor Gott kommen. An dem Tag, wo wir durchs Feuer gehen. Aber ich bin dankbar, dass ich trotz allem meinen Fehlern, ich nur zu meinem Christus kommen brauche, zu meinem Gott, und sagen muss, ich möchte nicht mehr verfehlen, nicht mehr sündigen, ich möchte richtig gehen. Ich möchte sauber gehen mit dir, auch wenn ich mich ständig dreckig mache. Aber wir haben dieses Gewand. Wir müssen nicht mehr gebadet werden. Dieses Gewand wird nicht beschmutzt, weil Gott hat keinen Dreck und keine Dunkelheit. Unser Gewand ist Christus, ein geistliches Gewand, dass wir und Satan oder die Welt nicht beschmutzen können. Seine Gerechtigkeit bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit an uns und in uns und über uns und für uns. Es sind durch seine Gerechtigkeit, haben wir diesen Fluch gebrochen, diesen Berg des Fluchs, und sind zum Berg Zion gekommen, der Berg des Segens. Und das Einzige, was nötig ist, damit wir gesegnet bleiben, ist, dass wir unseren Stolz niederwerfen und uns demütigen und umdrehen. Dass wir uns entschuldigen. Dass wir verzeihen, auch wenn da keine Entschuldigung kommt. Dass wir versuchen, sauber zu sein, weil wir ein gutes Vorbild sein wollen. In einem. Für den anderen. Dass wir laut sind und sichtbar. In diesem neuen Menschen, so dass andere gesegnet sind und gerettet werden oder ihre Errettung dort ermutigt werden. Das wünsche ich Jesus. Und wir Christen, zumindest die wirklich von Neuem geboren sind, wir schaffen es nicht, unsere Füße dauerhaft dreckig zu lassen. Wir wissen zwar, sobald Jesus sie putzt mit seinem Blut und seiner Gnade und Liebe, ich mache sie gleich wieder dreckig. Aber auch das ist ein Zeichen von Liebe in meinen Augen, weil Gott das ja sagt und das auch Jesus sagt. Ihr müsst ständig Füße waschen. weil mir das zeigt so, dass er will, dass ich ganz lebendig Gemeinschaft habe mit ihm. Er will, dass ich immer wieder zu ihm komme. Auch wenn ich Mist gemacht habe. So, aber er will zusammen sein mit mir. Und wie nach dem Abendmahl, wo Jesus sagt, und wenn ihr einander Füße wascht, auch da sehe ich, er will, dass wir die Gemeinschaft haben und zusammen sind. Dass wir den Bruder angucken und nicht bewerten und richten, sondern dass wir den Bruder angucken und uns freuen an der Gnade, die er auch bekommen hat. Und dass ich mich runterbeugen kann und ihm die Gnade zuspreche, indem ich ihm die Füße wasche im Geist. Und sage, ja, du bist auch gesegnet und geheiligt. So, und wir können uns gegenseitig Gnade zusprechen und Sicherheit. Denn wir beide haben dreckige Füße. So, also Gott wünscht sich nicht mehr, als dass der Mensch bei ihm ist. Und ich freue mich auf den Tag des Herrn. Und selbst hier und bei diesem Propheten, denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Ich weiß nicht, was für Gott nahe ist. Jesus hat ja auch gesagt, ich komme bald. Für mich dauert das echt schon viel zu lange. So viele Generationen, nahe. Aber wenn du die Zeichen der Zeit siehst, ist es näher. Ganz nah. Dass dieser Tag des Herrn kommt. Und ich bin dankbar, wenn Edom fällt und nicht mehr zu sehen ist. Wenn dieses Herz, dieses rebellische, stolze Herz, das sich selber zu Gott macht oder aus Gott macht, was es will, oder Gott los komplett lebt, dass dieses stolze Herz, das so viel zerstört und kaputt ist und anfeindet, dass Ungerechtigkeit bewirkt, dass dieses Herz endlich weg ist, ausgelöscht. Es gibt dann keinen Weg, keins mehr am Tag des Herrn, sondern sein Königreich, seine Königsherrschaft wird dem Herrn gehören, 1000 Jahre und dann von Ewigkeit zu Ewigkeit über alle Heidenvölker. Ist der Weg keins, den wir meiden sollen. Und selbst wenn du dich wie ein Jakob fühlst, dem vielleicht Reichtum wichtig ist und der auch trickst und Umwege geht, um zu bekommen, was er will, solange dein Herz fest auf Jesus steht und er dein wahrer Reichtum ist und deine wahre Stütze, wirst du nicht fallen, sondern wird dich durchtragen. Und Gott liebt, wenn er züchtigt. Züchtigt, wen er liebt. Ist egal. Und dafür bin ich dankbar. Und ich bin auch dankbar, wie er züchtigt. Ja, weil bis jetzt ist wegen meinen gottlosen Taten noch kein Einbrecher gekommen oder Leute haben mich gesteinigt oder Gott hat mich verworfen und weggeschmissen oder ich muss jetzt als Bettler irgendwo rumsitzen oder was auch immer. Seine Züchtigung ist dank Jesus liebevoll. Er kommt in unsere Herzen, er spricht und er zeigt auf. Und er sagt, hey, dieser Krempel muss da raus. Ich habe keinen Raum in deinem Herzen mehr. Du hast haufenweise Steine da wieder drin. Du hast es nicht gepflegt und haufenweise Unkraut ist schon wieder gewuchert und gewachsen. So all das Gute, das ich dir gezeigt und gesagt habe, in deiner ersten Liebe, das ist verblasst. Oder es ist auf den Weg gekommen und die Raben fressen es, weil du zu viel Welt rübertrampeln lässt über dem, was mir gehört. Und ich kann nur in Demut vor Gott kommen und kann ihn nur bitten, dass er mir beständig aufzeigt, was in meinem Herzen ist. Denn ich weiß, was Jesus sagt, wenn die Trübsal über die Trübsalzeit kommt, diese 7 Jahre über den ganzen Erdkreis, dann bittet dafür, dass ihr würdig befunden werdet, diesem allen zu entfliehen, also entrückt zu werden. Und ich weiß nicht, ich sehe meinen Glauben und manchmal fühle ich mich würdig und manchmal nicht. Manchmal bin ich mir sicher, dass ich nach Hause komme und manchmal sitze ich da in meinen Gebeten oder meiner Zeit und kann nur bitten, Herr, ich will würdig sein. Ich weiß, wie mein Herz aussieht und ich hoffe nicht, dass es nur eine Illusion ist und Und irgendwann sich entpuppt, dass ich doch den Weg Edoms gegangen bin. Das Herz Kains habe. Und nur mich selbst betrogen habe. Aber es gibt eine Liste, an der man sich halten kann, ob man zu Laodicea gehört, zu diesem Herz, das nicht mehr heiß ist, aber auch nicht kalt. So ein religiös, wo Gott schon sehr im Zentrum ist, wo Jesus selber sagt, ja, du sagst, dass du siehst. Ja, aber du bist blind, du brauchst Augensalbe von mir, kauf die von mir, weil du siehst nicht richtig, du siehst falsch, du bist nicht gerecht, sondern du bist zum Kotzen, unerträglich. Wenn du doch wenigstens kalt wärst, Doch Paulus hat prophezeit, wie die Menschen sein werden. Und das steht im 2. Timotheus 3, und dann sind wir fertig. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Ja, denn die Menschen werden sich selbst lieben und geldgierig sein, prahlerisch und überheblich und Lästerer, ja, den Eltern ungehorsam und undankbar. Unheilig, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch und unbeherrscht, gewalttätig, ja, dem guten Feind. Sie werden auch Verräter sein und leichtsinnig und aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie aber den äußeren Schein von Gottesfurcht. Aber deren Kraft verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und das ist für mich eine Liste, wo ich sehen kann, ich bin in allem schuldig. Ich könnte zu allem eine Geschichte sagen. Aber das hier ist ein Herz, das immer ist, beständig. Und das kann ich nicht von mir sagen. Ich meine, es gibt Zeiten, wo ich das Vergnügen mehr liebe als Gott oder mehr geliebt habe als Gott und mich gegen Gott entschieden habe, bin nicht zu der Person gegangen, zu der ich hätte gehen sollen. Was auch immer, weil mir YouTube wichtiger war oder keine Ahnung, ist irgendwelche andere Mist, ne? So irgendein Spiel. Aber ich weiß, dauerhaft kann mein Herz so nicht sein. Und ich glaube dauerhaft an Gottes Kraft. Und ich will nicht nur einen Gott, dem ich gefalle, ich will einen Gott, der regiert und macht. Vater, ich kenne mein Herz nicht. Ich kenne nur das, was du offenbarst. Und ich kenne nur Einzelfälle, wo ich falle oder stark war und nicht gefallen bin. Weiß nicht, was wäre, wenn ich in irgendeiner Situation wäre wie Judas oder wie andere Menschen, ja, die dich kennengelernt haben und doch dich nur zum Nutzen wollten. Und ich kann nicht sagen, wie es ist, wenn hier Verfolgung stattfindet, wie mein Glaube dann aussieht. Ich wüsste nicht, wie es ist, wenn ich meine Frau oder meine Kinder leiden sehe, weil ich dich bekenne. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es wäre, wenn überhaupt kein Geld da wäre oder zu viel. Ich sehe nur immer wieder, dass du bei mir bist und dass du bei uns allen bist hier und dass du uns wäschst und dass du uns zurufst und dass im Endeffekt, auch wenn ich echt vieles nicht verstehe und mich vieles schmerzt, ja, dass am Ende doch alles gut wird und einen Sinn hat. Ja, du schämst dich nicht für mich und ich schäme mich nicht für dich. Ja, denn ich will dich lieben, so wie du bist, weil du mich liebst, so wie ich bin und mich annimmst. Und ich danke dir für das neue Leben und dass du Veränderung schenkst. Und ich will nicht Freund der Welt sein, sondern Freund von dir. Und ich danke dir für dein Wort, das Beständigkeit hat. Aber auch für, nicht nur für das Geschriebene, ich danke dir auch für das lebendige Wort. Ja, für deinen Geist, der redet und zuspricht, der wirklich leitet und tröstet und lehrt. Und immer wieder zeigt, dass man nicht alleine ist und sich nicht sorgen muss. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dich auch zeigen willst, und ich will dich suchen. Und ich bitte dich, dass du uns alle segnest, ja, dass unser Herz sauber bleibt oder sauber wird, wenn es mal wieder zu verunreinigt ist, ja, dass du uns Sicht gibst, deine Sicht auf die Dinge, ja, dass du uns Antworten gibst, die von dir kommen, dass du uns leitest auf deinen Weg, dass du uns siehst und nicht zulässt, dass wir, wie wir es vorhin gesungen haben, erlöschen unsere Liebe oder zerbrechen in unserem Stolz. Bitte segne uns weiter, und ich freue mich auf den Tag des Herrn, auf deinen Tag, wo dein Name über der ganzen Welt ausgesprochen wird und du König bist. Ich freue mich auf diesen Frieden und danke, dass du mit uns bist hier. Amen.